Sie hören den zweiten Teil der Live-Aufnahme einer Predigt von Evangelist Josef Schmid.
Wir kommen zur Textlesung von heute. Wir machen die Fortsetzung in der Geschichte von Josef. Wir sind bei 1. Mose Kapitel 47 angelangt und lesen heute aus 1. Mose 47 ab Vers 27 bis 48 Vers 22. 1. Mose 47, 27 bis 48, 22. So wohnte Israel in Ägypten im Lande Goschen, und sie hatten es inne und wuchsen und mehrten sich sehr. Und Jakob lebte 17 Jahre in Ägyptenland, das sein ganzes Alter wurde 147 Jahre. Als nun die Zeit herbeikam, dass Israel sterben sollte, rief er seinen Sohn Josef und sprach zu ihm: Habe ich Gnade vor dir gefunden, so lege deine Hand unter meine Hüfte, dass du die Liebe und Treue an mir tust und begrabest mich nicht in Ägypten, sondern ich will liegen bei meinen Vätern, und du sollst mich aus Ägypten führen und in ihrem Grab begraben. Er sprach: Ich will tun, wie du gesagt hast. Er aber sprach: So schwöre mir. Und er schwor ihm. Da neigte sich Israel anbetend über das Kopfende des Bettes hin. Danach wurde Josef gesagt: Siehe, dein Vater ist krank. Und er nahm mit sich seine beiden Söhne Manasse und Ephraim. Da wurde Jakob angesagt: Siehe, dein Sohn Josef kommt zu dir. Und Israel machte sich stark und setzte sich auf im Bett und sprach zu Josef: Der allmächtige Gott erschien mir zu Luz im Lande Kanaan und segnete mich. Und sprach zu mir: Siehe, ich will dich wachsen lassen und mehren und will dich zu einer Menge von Völkern machen und will dies Land zur Eigen geben deinen Nachkommen für alle Zeit. So sollen nun deine beiden Söhne Ephraim und Manasse, die dir geboren sind in Ägyptenland, ehe ich hergekommen bin zu dir, mein sein, gleich wie Ruben und Simeon. Die du aber nach ihnen zeugst, sollen dein sein und genannt werden nach dem Namen ihrer Brüder in deren Erbteil. Und als ich aus Mesopotamien kam, starb mir Rahel im Land Kanaan auf der Reise, als noch eine Strecke Weges war nach Ephrata. Und ich begrub sie dort an dem Wege nach Ephrata, das nun Bethlehem heißt. Und Israel sah die Söhne Josefs und sprach: Wer sind die? Josef antwortete seinem Vater: Es sind meine Söhne, die mir Gott hier gegeben hat. Er sprach: Bringe sie her zu mir, dass ich sie segne. Denn die Augen Israels waren schwach geworden vor Alter, und er konnte nicht mehr sehen. Und Josef brachte sie zu ihm. Er aber küsste sie und herzte sie und sprach zu Josef: Siehe, ich habe dein Angesicht gesehen, was ich nicht gedacht hätte. Und siehe, Gott hat mich auch deine Söhne sehen lassen. Und Josef nahm sie von seinem Schoß und verneigte sich vor ihm zur Erde. Dann nahm sie Josef beide, Ephraim an seine rechte Hand gegenüber Israels linker Hand und Manasse an seine linke Hand gegenüber Israels rechter Hand, und brachte sie zu ihm. Aber Israel streckte seine rechte Hand aus und legte sie auf Ephraims, des jüngeren Haupt, und seine linke auf Manasses Haupt und kreuzte seine Arme, obwohl Manasse der Erstgeborene war. Und er segnete Josef und sprach: Der Gott, vor dem meine Väter Abraham und Isaak gewandelt sind, der Gott, der mein Hirte gewesen ist mein Leben lang bis auf diesen Tag, der Engel, der mich erlöst hat von allem Übel, der segne die Knaben, dass durch sie mein und meiner Väter Abraham und Isaak Name fortlebe, dass sie wachsen und viel werden auf Erden. Als aber Josef sah, dass sein Vater die rechte Hand auf Ephraims Haupt legte, missfiel es ihm, und er fasste seines Vaters Hand, dass er sie von Ephraims Haupt auf Manasses Haupt wendete, und sprach zu ihm: Nicht so, mein Vater, dieser ist der Erstgeborene. Lege deine rechte Hand auf sein Haupt. Aber sein Vater weigerte sich und sprach: Ich weiß wohl, mein Sohn, ich weiß wohl. Dieser soll auch ein Volk werden und wird groß sein, aber sein jüngerer Bruder wird größer als er werden. Und sein Geschlecht wird eine Menge von Völkern werden. So segnete er sie an jenem Tage und sprach: Wer in Israel jemanden segnen will, der sage: Gott mache dich wie Ephraim und Manasse. Und so setzte er Ephraim vor Manasse. Und Israel sprach zu Josef: Siehe, ich sterbe, aber Gott wird mit euch sein und wird euch zurückbringen in das Land eurer Väter. Ich gebe dir ein Stück Land vor deinen Brüdern, das ich mit meinem Schwert und Bogen aus der Hand der Amoriter genommen habe. Bis hierher.
Jetzt dein Angesicht sehen. Nicht nur das. Er hatte keine Hoffnung, Josef je wieder zu sehen. Er meinte, er könne ins Totenreich runterfahren, wo Josef ist. Er war ja gar nicht dort. Jakob war befreit aus seinem jahrelangen Glauben, Josef ist tot. Und jetzt sagt er, jetzt habe ich nicht nur dich gesehen, mein lieber Sohn, sondern auch deine beiden Nachkommen. So sie das sogar sehen, erherzte sie.
Und Josef nahm sie von seinem Schoß und verneigte sich vor ihm zur Erde.
Die Söhne Josefs waren auf seinem Schoß. Wir waren wie 9 oder 10 Jahre alt. Jetzt können wir ausrechnen. Die Söhne wurden Josef geboren, gerade in der letzten Zeit der fetten Jahre, bevor die Mageren angefangen sind. Und die beiden Söhne hatten in seinem Leben einen großen Einfluss. Wir kommen noch später auf ihre Namensgebung näher darauf. Aber Josef, jetzt muss er sie hergeben. Diese beiden Söhne saßen ihm auf dem Schoß. Jetzt machen wir uns gut. Bevor Jakob nach Ägypten kam, waren die Söhne schon geboren. Und Jakob kam vor 17 Jahren nach Ägypten. Also mussten die Söhne etwas älter sein als 17 Jahre. Denn Jakob kam erst im 2. Jahr der Hungersnot nach Ägypten. Also mussten sie 17 plus 2 gibt 19 gewesen sein. Ungefähr im Minimum. Und wo saßen die? Habt ihr es gehört? Text. Lesen müsst ihr nochmals.
Und Josef nahm sie von seinem Schoß und verneigte sich vor ihm zur Erde.
Sie saßen ihm auf dem Schoß. 19, 20-Jährige. Wir sehen, die Söhne von Josef waren an ihren Vater sehr, sehr gebunden. Ein enges Verhältnis. Auch als sie erwachsen waren. Und jetzt muss er sie von ihrem Schoß eben wegnehmen und dem Vater geben. In der Reihenfolge können wir vielleicht die chronologische Folge etwas anders zusammensetzen, das eines nach dem anderen. Hier und da sagt die Bibel das Resultat und gibt den genauen Bescheid noch nachher. Der genaue Beschrieb hier ist so, er gab sie nicht einfach dem Vater, sondern was tat Josef noch? Habt ihr es gehört? Darf ich es nochmal hören?
Und Josef nahm sie von seinem Schoß und verneigte sich vor ihm zur Erde.
Also Josef nahm seine Söhne auf seinem Schoß weg und verneigte sich vor dem Vater auf die Erde runter. Er fiel vor ihm nieder. Bis jetzt waren alle anderen niedergefallen. Aber vor seinem Vater, wo es jetzt darum geht, die Söhne zu geben, dem Vater, er fällt vor dem Vater nieder. Ein ganzes Ja-Wort. Meine Lieben, wenn wir niederfallen und uns demütigen, können wir Gottes Plan ausführen. Wenn wir aber so stolz, hochmütig sind, geht alles schief und falsch. Dann bildet sich der Mensch ein, er wäre super fromm und er wäre von Gott besonders hochgehoben. Sogar der Josef, der war jetzt Regent in Ägypten. Über 40 Jahre lang war er schon jetzt dort in Ägypten. Und davon war er 14 Jahre während der Dürre und dann noch viele Jahre, bis jetzt der Vater 17 Jahre dort war, weitere Jahre. Er war nicht ein kleiner Mann, aber Josef war gewöhnt, von Gott als Herrscher zu sein. Er stand über dem ganzen Volk, aber vor seinem Vater fiel er auf die Knie, er fiel auf die Erde, er neigte sich. Sagt uns das etwas? Jakob bat seinen Sohn Josef um Gnade. Er bat ihn, dass er an ihm Liebe erweisen soll. Und jetzt fällt dieser Sohn, der ihm das geschenkt hat, sogar mit einem Schwur, er fällt nieder. Mein Lieben, das Wort Gottes sagt, dass wir untereinander untertan sein sollen. Dass wir uns demütigen sollen unter die gewaltige Hand Gottes. Der Josef hat einen hohen Post. Der Vater war von ihm jetzt 17 Jahre lang abhängig gewesen. Er hatte sie versorgt, die ganze Familie und Nachkommenschaft. Und er fällt nieder, er beugt sich und sagt damit, ja, ja, so ist es richtig. Jetzt kann er die Söhne endgültig dem Jakob bringen, dass er jetzt nun Besitzer ist über die Söhne. Der bald sterbende Vater Jakob oder Großvater der Söhne Josefs hat nun plötzlich zwei Söhne mehr. Und Josef hat das akzeptiert. Ja, wo war der Sinn? Familiensinn. Wir sind eine Familie und der Jakob, ja gut, der ist alt und hat seine Tücken. Josef beugte sich. Meine Lieben, wenn wir uns beugen, uns demütigen, auch gegenseitig, nicht immer die anderen demütigen, sondern uns selbst demütigen, empfangen wir ganz mächtigen Segen. Und der Wille Gottes geschieht dann über uns und unseren Lieben in derartem großem Maß, dass wir nur staunen können. Das wird jetzt sagen können, ja, vielleicht werden diese Söhne meine Nachfolger, auch Herrscher. Nein, er wusste, dass eine Verheißung jetzt da ist, dass auch seine Söhne zu den Söhnen Jakobs gehören und natürlich ihre Nachkommen mitgehen, wenn Gott das Volk zurückführt ins verheißene Land.
Dann nahm sie Josef beide, Ephraim an seine rechte Hand gegenüber Israels linker Hand und Manasse an seine linke Hand gegenüber Israels rechter Hand und brachte sie zu ihm.
Also, Josef nahm seine beiden Söhne, der Manasse war der Ältere, der Ephraim war der Jüngere und es war damalige Sitte, dass der Segen zuerst auf dem Älteren kommt, oftmals sogar nur auf den Älteren, das sogenannte Erstgeburtsrecht und dann der Segen dazu. Das Problem war schon bei Abraham und beim Isaac. Nun, hier Josef führt sie, den Manasse an seiner linken Seite, gegenüber vom Jakob-Großvater, gerade zur rechten Seite, dass er die rechte Hand auf diesen Manasse legt für den Hauptsegen. Merken wir uns gut, Jakob hatte den Auftrag, beide zu segnen. Und Josef hat das gut ausgedacht. Der Vater sieht nichts mehr. Also ich mache jetzt das, wie es gewohnt ist.
Aber Israel streckte seine rechte Hand aus und legte sie auf Ephraims, des jüngeren Haupt, und seine linke auf Manasses Haupt und kreuzte seine Arme, obwohl Manasse der Erstgeborene war.
Der Vater macht es anders, als Josef gedacht hat. Er kreuzt die Arme, also seine rechte, der Hauptsegen, kommt auf Ephraim und nicht auf Manasse, den Älteren. Josef sah, dachte, ach, dieser alte Mann sieht ja nichts mehr.
Und er segnete Josef und sprach, der Gott, vor dem meine Väter Abraham und Isaak gewandelt sind, der Gott, der mein Hirte gewesen ist, mein Leben lang, bis auf diesen Tag.
Also, er spricht sich seinen Segen, die Hand gekreuzt, und er sagt den Segen Gottes. Er definiert genau, welcher Gott. Nicht ein fremder Gott, sondern der Gott Abrahams und Isaaks war auch sein Gott, der Gott der Vorfahren, keinen anderen. Wir sind da in der Generation Abraham, Isaak, Jakob, bei allen dreien, was die Segnung anbetrifft, andere Wege. Auch Abraham hatte zwei Söhne, den Ismael und den verheißenen Isaak. Ismael war der Sohn der Magd. Nun, die Sarah verlangte, seine Frau verlangte, dass dieser Ismael vertrieben wurde, weil er ein Spötter war. Er hat die Sarah ausgelacht, als sie ihrem Alter noch den Isaak geboren hatte. Er war ein Spötter. Und das missfiel dem Abraham, dass jetzt seine Frau verlangte, dass dieser Isaak samt der Hagar weg muss. Früher hatte die Sarah dem Abraham diese Hagar gegeben, dass sie für ihn einen Sohn gebären soll. Und die gleiche ist jetzt, wo sie selber einen Sohn hat, den Verheißenen, gegen diese Frau, gegen den Sohn Abrahams. Aber es war nicht ihr Sohn. Der musste weg. Wir wissen, das schmerzte den Abraham. Er betete zu Gott, er rief den Herrn an und der Herr hat ihm gesagt, es ist richtig, handle so, wie Sarah sagt. Es war eine brutale Art, wenn wir diese Geschichte sehen, der Wüste, der Hagar und das Kind fast verdursteten. Aber meine Lieben, Gott machte auch von Ismael ein großes Volk, der heutigen Araber. Meine Lieben, da war es klar, bei Abraham, als es um die Segnung ging, er segnete den Isaak, der andere war bereits weg. Anders war es bei Isaak. Er hatte auch zwei Söhne, den Jakob und den Esau. Der Esau war der Ältere. Der hatte Anrecht auf sein Erstgeburtsrecht. Er hatte Anrecht auf den Segen. Das Erstgeburtsrecht verkaufte er an Jakob gegenüber einer Speise. Er aß gern dieser Esau und verkaufte sein Erstgeburtsrecht an den Jakob. Den Segen wollte er unbedingt haben. Wir sehen, dass plötzlich dort der Moment kam, dass der Isaak den Esau segnen wollte. Zuerst muss ihm aber noch ein Wildbret holen, ein Tier jagen, dem ein gutes Essen machen, dann wird gegessen, getrunken und dann gesegnet. Das verhinderte Gott. Rebekka hat das alles gehört. Es ging anders. Wir kennen die Geschichte, welche Tricks angewandt wurden, welche Lügen, dass der Jakob der Esau wäre. Er bekam dann den Segen, weil der Vater auch nicht mehr sah. Er sah ihn nicht mehr, er musste ihn abtasten. Sind wir in einer ähnlichen Lage, interessanterweise, oder nicht? Josef hat jetzt zwei Söhne, die gehören jetzt dem Jakob. Auf der Erde hat er sich geneigt, der Josef, und ja gesagt zu diesem Weg. Jetzt hat der Vater die Segenshände anders gemacht, als Josef erwartete. Ja, warum wurde das anders? Josef kannte die Vorgeschichte seiner Söhne, der Jakob aber nicht, er kannte sie ja gar nicht. Warum hat Jakob jetzt so gemacht, statt so, wie Josef es erwartet hatte? Ganz einfach, das war eine Führung Gottes. Und nun, Josef hat Vorbereitungen getroffen, dass es ja richtig kommt. Ja, warum wollte denn Josef, dass der Manasse gesegnet wird? In erster Linie. Wahrscheinlich der Ephraim weniger. Ja, die Namen sagen schon was aus. Den Namen Manasse hat er gewählt und bedeutet, Gott ließ mich vergessen mein Leid und mein Vaterhaus. Also der Strich unter die Vergangenheit, das war Manasse. In diesem Moment ging in Josef etwas vor sich. Durch dieses Kind konnte er jetzt vergessen. Es war eine gewisse Bevorzugung auch schon da. Und der Name Ephraim, was heißt dort?
1. Mose 41, Verse 50 und folgende. Und Josef wurden zwei Söhne geboren, bevor die Hungerszeit kam. Die gebar ihm Asenat, die Tochter Potipheras des Priesters zu On. Und er nannte den ersten Manasse. Denn Gott, sprach er, hat mich vergessen lassen all mein Unglück und mein ganzes Vaterhaus. Den anderen nannte er Ephraim, denn Gott, sprach er, hat mich wachsen lassen in dem Lande meines Elends.
Gott hat mich wachsen lassen in meinem Land des Elends. Also im Land des Elends, als er Ephraim geboren wurde, hatte Gott den Josef schon wachsen lassen. Er war ja wieder erhöht, er war eingesetzt als Herrscher übers Land. Schon diese Namensgebung zeigt ja den Unterschied. Manasse, Gott ließ ihn vergessen, das Leid und das Vaterhaus. Das ist ganz wichtig, haben wir auch gehört damals. Und andererseits ist auch ganz wichtig, Ephraim, dieser Name bezeugt, Gott hat mich wachsen lassen im Land des Elends. Oder in meinem Elend. Also Gott hat ihn wachsen lassen im Elend, im Land des Elendes. Aber in beiden Fällen ist Gott an erster Stelle von den beiden Namen in der Auslegung, der Bedeutung. Gott hat vergessen lassen das Leid und das Vaterhaus. Und Gott hat mich wachsen lassen im Land des Elends. Wir sehen hier ein Wachstum, wo Josef feststellt, und diesem Ephraim, ja, er bedeutet Wachstum. Für Josef war aber das, Gott hat befreit vom Elend und vom Vaterhaus, war damals sehr, sehr wichtig in seiner Not drin. Er war der Ältere. Nun, ich glaube, dass Josef beide Söhne liebte. Aber nun kommt jetzt das damalige Gewohnheitsgesetz dazu. Der Ältere muss doch den Segen empfangen, nicht der Jüngere. Und nun macht es Jakob anders. Er sieht natürlich nichts mehr. Und Josef, ja, das missfiel ihm. Es gefiel ihm nicht so. Er hatte das anders gedacht.
Vorher geht es aber noch weiter. Der Engel, der mich erlöst hat von allem Übel, der segne die Knaben, dass durch sie mein und meiner Väter Abraham und Isaak Name fortlebe, dass sie wachsen und viel werden auf Erden.
Auch da der Engel, der den Jakob befreit hat, er sieht so ein Engel Gottes, eine Offenbarung Gottes, von allem Übel befreit hat. Nun, Jakob segnete dann Josef, indem er beide Söhne segnete.
Mächtige Ströme des Segens, lass sie durchfluten die Welt. Sende die Zeit der Erquickung, labe das dürstende Feld. Mächtige Ströme, ströme dein Wort uns verheißt. Herr, wir bitten und flehen, send uns in Strömen den Geist. Mächtige Ströme des Segens, hört ihr es rauschen von fern? Über die Herzen der Sünde kommt's wie vom Geiste des Herrn. Mächtige Ströme, ströme dein Wort uns verheißt. Herr, wir bitten und flehen, send uns in Strömen den Geist. Mächtige Ströme des Segens, sende sie Herr uns noch heut. Jetzt, wo wir flehend uns beugen, jetzt, wo die Herzen bereit. Mächtige Ströme, ströme dein Wort uns verheißt. Herr, wir bitten und flehen, Strömen den Geist. Mächtige Ströme, Ströme dein Wort uns verheißt. Herr, wir bitten und flehen, send uns in Strömen den Geist.
Josef, kannst du dir vorstellen, hat er diesen Segen gut verstanden, gehört, sich gefreut? Lesen wir weiter.
Als aber Josef sah, dass sein Vater die rechte Hand auf Ephraims Haupt legte, missfiel es ihm. Und er fasste seines Vaters Hand, dass er sie von Ephraims Haupt auf Manasses Haupt wendete, und sprach zu ihm: Nicht so, mein Vater, dieser ist der Erstgeborene. Lege deine rechte Hand auf sein Haupt.
Da kommen wir zu einem Punkt. Josef, der göttliche Offenbarungen hatte, der Träume deuten konnte, in dem der Geist Gottes war, der ganz Ägyptenland und auch sein eigenes Vaterhaus und die Menschen von Kanaan vor dem Hungertod errettete, weil er die Weisung Gottes klar sah und befolgte. Jetzt in diesem Moment, das heißt, es missfiel ihm, dass er so machte, der Jakob, und nicht so, wie Josef es erwartete. Wenn das einem solchen hohen, gesegneten Mann passieren kann wie dem Josef, was kann uns das nicht auch passieren? Dass wir plötzlich eine Tradition im Mittelpunkt sehen, nicht so, oder sind es alte Gefühle, oder doch eine innere Bevorzugung? Das sagt uns die Bibel nicht, aber eines ist sicher: mitten, wo der reiche Segen fließen sollte, missfiel das Josef. Das heißt, er konnte nicht mit Herzen jetzt mitmachen und sich freuen über diese Segensworte. Könnt ihr das verstehen? Ja, wenn es diesem Josef so was passieren konnte, kann das jedem anderen Menschen auch passieren. Versteht ihr? Wir sind immer wieder im Wort Gottes, dass auch große Gottesmänner plötzlich eine Fehleinschätzung machen oder etwas anderes denken oder dieses Missfallen im Herzen haben. Was denn plötzlich Josef gegen den Willen Gottes? Ganz genau gesagt, Josef hat ja über diese beiden Söhne, was Segen betrifft, gar nichts mehr zu sagen gehabt. Es waren ja Jakobs Söhne, konnte er nicht jetzt mit den beiden Söhnen, die ihm jetzt von Gott geschenkt sind, sie segnen nach der Führung Gottes. Josef sagte: Vater, nicht so, nicht so. Ja, ich empfinde gerade in dieser Ausdrucksweise noch doch irgendetwas. Ja, halt, das ist jetzt falsch. Wir können voll Heiligen Geistes sein. Wir können Gottes Wunder erlebt haben. Wir können Großes im Leben gewirkt haben, im Namen Jesu. Und doch plötzlich auch einen Irrtum haben. Sind wir uns dessen bewusst? Ja, warum missfiel das dem Josef? Er war doch vor dem Jakob, vor seinem Vater niedergefallen. Ein ganzes Jahr gehabt, dass die Söhne zu ihm gehören. Jetzt, wo das praktische Auswirkungen hat, es geht ja nur um das Segnen. Nein, nicht so. Nicht so, Vater. Nicht so. Er sagt es ihm auch. Er nimmt nicht nur die Hände. Wir sehen, Josef hat hier ein gewisses entschiedenes Eingreifen gegenüber seinem alten Vater. Oder nicht? Wenn man bedenkt, was der Vater vorher erzählt hat, wie ihm Gott begegnet ist, wie Gott ihm Verheißungen geschenkt hat. Und jetzt sagt Josef: Nein, nicht so. Er hat jetzt Josef die ganze Salbung verloren gehabt. Ist er jetzt von Gott abgefallen? Nein. Aber es beweist uns, dass jeder Mensch, wie gesegnet er auch ist, etwas falsch sehen kann, wo Gott das anders sieht. Es ist immer gefährlich, wenn Leute so selbstsicher sind in allen Punkten. Sie wissen alles, sie sind so sicher. Plötzlich sind sie nicht einmal mehr heilsicher. Lass uns auch darin demütig werden, dass wir auch da in der Abhängigkeit Gottes stehen. Nicht so, Vater, nein, das ist der Ältere. Der Vater, der im Auftrag Gottes gehandelt hat. Trotz seiner Blindheit, er konnte Gott dennoch gehorchen. Er.
Aber sein Vater weigerte sich und sprach: Ich weiß wohl, mein Sohn, ich weiß wohl. Dieser soll auch ein Volk werden und wird groß sein, aber sein jüngerer Bruder wird größer als er werden und sein Geschlecht wird eine Menge von Völkern werden.
Also, mein Sohn, ja, ist schon richtig so, wie ich es mache. Der Vater sagt das bestimmt seinem Sohn Josef, aber nicht lieblos. Ein wichtiger Punkt, dass wir einander in Liebe korrigieren, auch wenn es bestimmt sein muss hier und da. Es braucht in gewissen Fällen sogar eine gewisse Härte, damit er in einem Leben eingreifen kann. Diese Härte gehört es auch zum guten Kampf, den Jakob jetzt sogar gegenüber seinem Sohn Josef, nachdem er sich so jahrelang gesehnt hat, zu vollziehen. Tradition war diesmal nicht beim Vater, sondern beim Sohn. Nicht dem, der abhängig war vom Sohn in jeder Hinsicht, Versorgung und alles, sondern bei dem, der der Versorger war. Meine Lieben, merken wir uns gut, der Geist Gottes weht, wo er will und auch bei wem er will. Niemand hat einfach die Wahrheit für sich fürs Leben lang gemietet oder bekommen und besitzt das. Wir begegnen einander in einer ganz anderen Einstellung, wenn wir solche Dinge erkennen, dass das eben möglich ist. Wir verhalten uns anders gegenüber unseren Kindern oder auch gegenüber den Enkelkindern. Oder wir verhalten uns anders gegenüber Mitmenschen, mit denen wir zu tun haben. Nicht so, mein Vater. Das ist der Ältere. Josef meint, er hätte das vielleicht vergessen oder er sieht es nicht. Nehmen wir solche Korrekturen Gottes durch Mitmenschen an. Das würde ich sagen, hör mal, Papa, ich bin doch da in diesem Land der Chef. Ja, das war er, aber nicht mehr über seine zwei Söhne. Der hat er es dem Vater überlassen müssen. Jetzt ist praktisches Opfer ausführen nicht nur in der Theorie. Jetzt konnte der Vater ja bestimmen, wie der Segen läuft. Und Jakob war geleitet vom Herrn.
So segnete er sie an jenem Tage und sprach, wer in Israel jemanden segnen will, der sage, Gott mache dich wie Ephraim und Manasse. Und so setzte er Ephraim vor Manasse.
Er hatte den Auftrag, den Ephraim die Verheißung weiterzugeben, die er als blinder, alter Mann vom Herrn bekommen hat, auszuführen und das so zu machen. Aber nun, das heißt nicht, dass der Ephraim nur Wachstum hatte, nur ein großes Volk wird, sondern auch Manasse. Merken wir uns das gut. Es war nicht einfach ein Entweder-Oder wie bei Jakob und Esau, sondern hier wollte ja Gott beide segnen, aber Gott macht Abstufungen. Wo war die Demokratie? Wo war die Gerechtigkeit? Man will doch alles gleich haben mit den anderen. Gott weiß, wem er eine Last auflegen kann und wem er helfen darf, welcher sich vermehrt auf ihn verlässt. Das weiß der Herr. Wir Menschen können das nicht im Voraus sehen. Auch für uns selber nicht. Und darum, meine Lieben, ist es ganz, ganz wichtig, wenn wir was dem Herrn geben, oder wie man sagt, auf den Altar legen, soll es auch dort sein. Da müssen wir noch denken, jetzt müssen wir wieder ein wenig basteln und ein wenig einreden und ein wenig strafen oder ein wenig züchtigen oder ein wenig auf die Leute einreden. Und der Herr kommt dann auf die andere Weise dann schon zum Zug. Da gibt es immer wieder, meine Lieben, im Leben praktische Folgen von der geistlichen Leitung durch den Herrn, die uns wehtun können oder die uns unvernünftig erscheinen.
Mein Heiland, mach mich stille und demutsvoll und klein. O möcht dein heil'ger Wille stets auch der meine sein. Die Wünsche, die sich regen in meinem Geist und Sinn, ich will sie stille legen zu deinen Füßen hin. Was nicht nach deinem Denken, das nimm hinweg von mir. Mein Schifflein sollst du lenken, ich lass das. das Ruderbild. Du siehst, was mich will quälen, du weißt, wie mir zumut, und sprichst, dir soll's nicht fehlen an irgendeinem Gut. Du liebest auch die meinen, lieb sie noch mehr als ich. Was dir wird heilsam scheinen, das ist auch sicherlich. Drum will ich stille bleiben an deinem Herzen ruhen, nichts planen und nichts treiben, nur deinen Willen tun. Nach dir, du Gott der Güter, streck ich die Hände aus. Du bist mein Hirt und Hüter, mein Heil für Herz und Haus. Lass mich, Gott, selig leben, dir trauen alle Zeit, dir völlig hingegeben, in Gott Gelassenheit.
Aber der Herr wirkt ja.
Und Israel sprach zu Josef: Siehe, ich sterbe, aber Gott wird mit euch sein und wird euch zurückbringen in das Land eurer Väter.
Ich sterbe. Damit verliert Jakob jeglichen Einfluss. Er verliert auch das Besitzrecht auf den Söhnen Josefs, auf allen Söhnen. Er verliert sein Vaterrecht. Mit dem Tod kann er das nicht mehr aussehen. Ich sterbe. Ich sterbe. Wie viel machen alte Leute sehr viel Sorgen um die Nachkommen, weil sie nicht gläubig sind oder falschgläubig sind oder eben nicht so handeln, wie wir es sehen möchten. Ich sterbe, sagt Jakob. Ich sterbe. Ich bin plötzlich weg. Ich kann meine Söhne nicht mehr sagen, so und so ist es richtig. Er war der andere, und hat gesagt, so, geht nach Ägypten und kauft euch Korn dort in der Hungersnot. Den Söhnen kam es nicht in den Sinn. Ihr schlechtes Gewissen verwehrte, dass Gott ihnen Sachen offenbaren konnte, wo die Hilfe gewesen wäre. Aber dem Vater konnte der Herr das zeigen. Es ist wichtig für uns, dass wir alle Dinge dem Herrn hinlegen können. Werfet alle Sorgen auf ihn. Tönt doch so schön. Wenn ich das wirklich mache, dann beschäftigen mich dies oder jenes Thema nicht halbe Nächte mehr. Wenn wir es ganz dem Herrn hinlegen, sagen, Herr, mach du und zeig mir. Er nimmt uns den Kampf nicht weg. Nein. Aber wer da kämpft, der soll richtig kämpfen, wie es Gott gefällt. Wir müssen ständig für unser Recht kämpfen, dass uns Gerechtigkeit widerfährt. Nein, wir haben die volle Gerechtigkeit, die volle Versöhnung im Herrn Jesus Christus. Das genügt. Wir müssen nicht von den Menschen Wohlgefallen ernten wollen, wo sie selber in der Sünde stecken. Nein, aber wenn wir unser Leben dem Herrn ganz hinlegen, wie Josef machen, ja, meine Söhne gehören jetzt dem Vater. Und schon bei der nächsten Segenshandlung, wo wirklich nur der Vater zuständig war, da mischte er sich ein. Es missfiel ihm schon. Ach, wir müssen unbedingt Josef heißen, aber Es gibt viele Josefe, die darunter leiden, aber auch viele andere, die nicht so heißen. Das liegt in der menschlichen Natur. Da zeigt der Herr uns immer wieder, dass wir Menschen sind und auch darin begnadigt sein müssen, indem wir uns demütigen. Josef kämpfte nicht weiter. Der Vater hat gesagt, ja, ich weiß, es ist gut so. So will es der Herr haben. Der Josef, der Regent war, wo alle ihm gehorsam waren, das haben wir gesehen in der ganzen Geschichte, seine Mitarbeiter und alle, die taten aufs Wort genau. Sie prüften gar nichts mehr, sie mussten gehorsam machen, blinder Gehorsam. Und der Vater widerstrebt ihm, weil der Wille Gottes anders war. Wir brauchen immer wieder, als die gesegnetsten Leute, brauchen wir Wegweisung Gottes. Und weh uns, wenn wir Menschen, die uns zurechtweisen, vielleicht hier und da unsanft, dass wir einfach das wegtun und sagen, ja, das ist vom Feind. Das sind Feindesmächte, die da sind. Da kann der Mensch sich nicht verändern lassen. Wir müssen das vor dem Herrn ausbreiten und sagen, Herr, du hast das jetzt gehört. Mach mich so, wie du haben mich willst. Dass ich nicht falsch kämpfe. Ich sterbe. Ich sterbe. Aber Gott ist mit euch. Was der Apostel Paulus sagt, ich habe den Lauf vollendet. Er wusste, das war sein letzter Brief, den er schrieb. Er hat den Lauf vollendet. Er spürte das. Und da kann ich sagen, ich habe alles richtig gemacht. Nein, er sagt, ich habe Glauben gehalten. Da ist Frage, was ist Glaube an den Herrn? Glauben halten bedeutet nicht an seiner eigenen Meinung immer festhalten. Das ist nicht Glaube, auch wenn es um Glaubensthema geht. Sondern am Herrn Jesus Christus festhalten. Unser Leben ihm ganz ausliefern. Das ist Glauben halten. Und nicht was anderes. Hat Josef den Glauben verleugnet? Nein. Auch er blieb jetzt da in einer gesetzlichen Tradition. Es muss der Ältere sein, stecken. Wenn das diesem Josef passiert ist, eben merken wir gut, wir sind nicht selbstsicher. Ich denke, ja, ich offenbare Gottes und so steht es sogar in der Bibel. Also, ich weiß es. Ich bin im Recht. Was nützt das, wenn ich im Recht bin, wenn ich nicht demütig bin und Gott damit nicht gefalle? Josef wurde belehrt, vorbildlich als junger, also als bewährter Herrscher, als von Gott gebrauchter und gesegneter Mann, bestätigter Mann, der fähig war, ein großes Volk zu versorgen und zu leiten und zu bestimmen. Er war ja der Höchste im Land, nebst dem Thron, den Pharao hatte. Nun, dieser ergab dem Vater nach. Ist schon richtig. Ich weiß, hat der Vater gesagt. Das Missfallen in ihm musste weichen. Und da beginnt's. Wenn uns etwas missfällt, dann wollen wir das wegarbeiten. Ja, zuerst, ja. Dann werfen wir einfach mal die Hände im anderen weg. Und dann reden wir sogar, korrigieren ihn und merken nicht, dass der auf der anderen Seite ist, nicht bei mir selber. Das ist Glauben halten.
Herr Jesus, mein Heiland und Helfer, ich beug mich in Demut vor dir, der Welt und was in ihr ich sterbe, acht alles für Schaden schon hier. Du Herr bist der Töpfer und ich bin der Töpfer.
mir, wie dir es gefällt. Bis in mir das Ebenbild Jesu ganz vollkommen ist hergestellt.
Ich gebe dir ein Stück Land vor deinen Brüdern, das ich mit meinem Schwert und Bogen aus der Hand der Amoriter genommen habe.
Jetzt hat er gesegnet die beiden Söhne und er sagt zu dem Josef: Ich gebe dir ein Land, das ich von den Ammonitern erobert habe. Das gehörte ihm. Und später, als Israel aus Ägypten herausgeführt wurde, seine Gebeine wurden dort in diesem Land. In Ägypten wurden sie ausgegraben oder als Mumie mitgenommen und dort dann beerdigt, im Land der Väter. Das war Besitztum von Josef und seinen Nachkommen.
Nochmals der Eingangsvers zum Schluss. Ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe den Lauf vollendet. Ich habe Glauben gehalten.
Jakob hat den guten Kampf des Glaubens, das heißt, dir nur den guten Kampf gekämpft. Es war auch nicht immer Glauben bei ihm. Er hatte Phasen in seinem Leben, als Josef weg war, gut, aber er hat gekämpft. Und jetzt, am Schluss seines Lebens, er hat noch gekämpft bis am Schluss, dass der Weg Gottes, der Wille Gottes offenbart wird. Er hatte davon gar nichts als Vater, auch jetzt von Ephraim und Manasse. Nein, er starb ja. Er konnte das nicht mehr genießen. Aber er wurde ins verheißene Land gebracht. Die Verheißung Gottes vollendete sich an ihm früher. Also 17 Jahre, 400 Jahre wegen 17. Das Volk wurde dort noch viel, viel größer. Das Volk hat sich bereits entwickelt. Der Herr vermehrte sie. Das Volk wurde zum Schluss in Ägypten auch zu groß und versklavt darum. Meine Lieben, Gott ist kein Ding unmöglich. Machen wir uns gut. Wir haben einen guten Kampf zu kämpfen, nicht einen schlechten. Nach Gottes Weisung. Unsere Tage werden alle mal vollendet. Es ist ein Geschenk Gottes, wenn wir das im Voraus wissen, wie das Jakob wusste. Aber sie werden heute jäh, auf ganz, ich sage, brutale Art Menschen auf der Welt herausgerissen. Es kommen Menschen um mit Autounfällen in Massen. Es kommen Menschen um wegen Tumulten, wegen Attentaten. Es kommen Menschen um wegen schweren Krankheiten. Viele ganz unerwartet und unerlöst. Wie ist das herrlich, dass wir durch unseren Herrn Jesus Christus, durch sein Sterben am Kreuz, durch sein Sühnen für uns. Er gibt uns die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, nicht unbedingt vor den Menschen, die Gott ablehnen. Er gibt zu uns. Haben wir nicht da Grund zum Danken, zum Niederfallen, zum Anbeten, zum Stillewerden, zum Vorwärtsgehen und Glauben halten? Festhalten am Herrn Jesus Christus. Jakob hielt fest an der Verheißung Gottes zu Luz. Eine Zeit lang hatte er eine ganz starke Vergesslichkeit, weil er nur an Josef und das Leid dachte. Er hat gejammert. Machen wir uns gut an das eigene Leid denken, die eigene Not denken, immer sich in den Mittelpunkt stellen, auch diesbezüglich, ist ebenso Sünde wie ganz krasse moralische Sünden. Das verherrlicht Jesus nicht, das ist nicht Glauben halten. Aber die Gnade Gottes war und ist so groß, auch wenn der Gläubige das erkennt, umkehrt, dass der Herr jedem gnädig ist und jedem vergibt, der zu ihm kommt. Er hilft uns. Der Jesus ist auch unsere Heiligung. Nicht Gesetzlichkeiten, da und da und da, oder Beherrschung auf harte Art, sondern wir glauben an den Sohn Gottes. Glauben an Gott, wie das Jakob hatte, wie das Josef hatte, erfüllt werden vom Heiligen Geist. Das zählt vor Gott und das trägt uns durch. Wir wollen beten. Herr Jesus Christus, auch wir wollen vor dir niederfallen, dich anbeten, dich loben und preisen, wie gut du es mit uns meinst, wie du immer wieder segnest. Du hilfst uns, du bist uns nahe. Ja, du bist Sieger. Wir leben deine Gnade und Liebe tagtäglich aufs Neue, unverdiente Gnade. Und wir preisen dich, dass du die Deinen nie fallen lässest, sondern du hilfst uns, du trägst uns durch, du bringst uns zum Ziel. Und auch wenn wir Gläubige oftmals auch menschlich denken, wie Josef in diesem Moment das tat, bei der Segnung, wenn wir dir was geben und doch wieder zurückfordern, Herr, hilf uns, dass wir unser Leben täglich dir ganz geben, dass du über uns bestimmen kannst, sei es im Leben oder Sterben. Du hast uns in Händen und wir danken dir für deine treue Führung, für deine wunderbare Hilfe, für deine Gnade, für deine Liebe und deine Treue. Herr, ich bitte dich, hilf uns allen, dass wir Glauben halten, indem wir zu dir aufblicken, unser Leben dir ausliefern. Und schenke uns auch Gnade, dass wir den guten Kampf, auch den Kampf des Glaubens führen. Dass wir nicht einfach nachgeben und feige sind, sondern den Weg, den du führst, auch wenn er hart ist oder unverständlich ist, dass wir dir folgen, dir dienen, bis zum letzten Atemzug. Herr, wir bitten dich, sei uns gnädig, segne uns und setze uns zum Segen. Herr, hilf auch für die Vermehrung, dass noch viele Menschen auch durch unseren Dienst dich finden können, sich ganz klar zu dir bekehren und dir nachfolgen. Wir preisen dich, Herr Jesus. Du kommst bald und wir bitten dich, Herr Jesus, komme du bald. Amen.